Ja, es ist schön, Gott zu loben, auch mal wieder, dass man sich beteiligen kann am Singen. Ja, dann ist der Lobpreis doch schon ganz anders. Und wenn es dann irgendwann mal ohne Maske sein wird, dann noch besser. Ja, wir haben heute den Beginn einer neuen Predigtserie in 5 Teilen. Und ich darf heute den Anfang machen. Also die Serie steht unter dem Gesamtthema Gemeinsam statt einsam. Und ich beginne heute mit Aufeinander achten oder Aufeinander acht haben. Und dazu dient als Grundlage, dienen 2 Verse aus dem Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 24 und 25. Und die möchte ich euch vorlesen. Hebräer 10, 24 und 25. Lasst uns aufeinander achten, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermutigen. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Wer dieses 10. Kapitel im Hebräerbrief ganz liest, der merkt, dass hier 3-mal so eine Aufforderung vorkommt, lasst uns. Und zwar in Vers 22 schon, lasst uns hinzutreten zu Gott. Das heißt, kommt in seine Gegenwart. In Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, die Gott verheißen hat. Und dann hier in Vers 24, lasst uns aufeinander achten oder Acht haben. Und diese 3 Punkte, die waren diesem Hebräerbriefschreiber, wir wissen nicht genau, wer es war, ganz besonders wichtig, denn die Gemeinde war in Gefahr abzudriften, war in Gefahr aufzugeben, zurückzuweichen. Sie hatten viele Prüfungen im Glauben erlebt und waren wirklich müde und frustriert. Und deshalb betont er hier, was für sie besonders wichtig ist, die Gemeinschaft mit Gott, nicht zu vernachlässigen, das Wort Gottes, das Wort der Treue, der Hoffnung, nicht zu vernachlässigen und vor allem auch die Gemeinschaft untereinander. Gebt nicht auf, haltet zusammen, haltet an Jesus fest, lasst euch die Hoffnung nicht rauben. Ich denke, diese Botschaft ist auch passend für uns heute, nicht nur für die damalige Zeit. Lasst uns aufeinander achten, darum soll es heute gehen. Was bedeutet diese Aufforderung? Und ich habe euch zur Unterstützung einen Freund mitgebracht. Den habe ich zum 60. Geburtstag geschenkt bekommen. Darf ich euch vorstellen, das ist Kolo, ein Erdmännchen. Er stammt aus der Kalahari und es gibt eine wunderbare Dokumentation. Also wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt ein Muss. Das müsst ihr unbedingt sehen, die Wächter der Wüste. Und da kommt Kolo und seine Geschichte mit seinen Freunden. Und er kann euch viel darüber erzählen, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten und aufeinander aufzupassen. Denn sonst kann man in der Kalahari nicht überleben. Da muss man gemeinsam unterwegs sein, sonst hat man wenig Überlebenschancen. Und von ihm und seinen Freunden können wir sehr viel auch für die Gemeinde lernen. Aber jetzt will er wieder zurück in seine Höhle, das ist ihm zu unangenehm. So viele Leute, das ist er nicht gewohnt. Aber er gibt mir Weisung so aus der Höhle dann, was ich sagen soll. Es sind besonders 3 Dinge, die hier auffallen oder die mir wichtig geworden sind an den 2 Versen. Zunächst einmal den Grund, warum wir aufeinander achten. Lasst uns aufeinander achten. Warum überhaupt? Jeder muss doch selbst schauen, wie er im Leben klarkommt. Jeder ist doch seines Glückes Schmied und im Zeitalter der Individualität, da brauchen wir doch niemand, der auf uns achtet, da sind wir doch eigenständig und als Christen doch sowieso nicht. Und da ist es zunächst wichtig, den Begriff recht zu verstehen, achten oder Acht haben. Das griechische Wort meint hier ein genaues Hinschauen, also sein Augenmerk ganz genau auf etwas richten, Acht haben oder beobachten. Aber nicht so wie ein Spion, der so, es gibt im ja, in kleinen Dörfern oft so jemand, der hinterm Vorhang steht und immer guckt, was die Nachbarn machen oder wer gerade herfährt. Also das ist natürlich nicht gemeint, kein Spion sein, aber andererseits auch nicht so denken wie Kain. 1. Mose 4, sollte ich meines Bruders Hüter sein, als Gott ihn fragt, wo sein Bruder Abel ist. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Das ist auch nicht die richtige Haltung, sondern hier ist gemeint, übernehmt Verantwortung füreinander. Die Neue Genfer übersetzt das auch so, weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir und so weiter. Also wer liebt, der übernimmt auch Verantwortung für den Nächsten. Er will das Beste für den anderen. Es gibt also eine uralte kirchliche Trauformel. Also bei unserer Hochzeit war das schon abgeschafft, soviel ich weiß, aber ganz, ganz früher gab es mal so eine Trauformel, da hieß es, hat der Pfarrer gesagt, das Ziel ist, oder gab es als Aufgabe für das Ehepaar, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Das ist das Ziel auch dieser Ehe, wurde damals so ausgesprochen im Rahmen eines Segens. Und das ist eine ganz andere Dimension als so, ja, jetzt kommt einfach, guckt, dass er miteinander klarkommt, sondern das ist eine Liebe, die die Perspektive der Ewigkeit hat. Und ich denke, das ist auch das, was die Gemeinde ausmacht, die Beziehung zu uns untereinander, dass der eine hilft, dass der andere, dass wir alle in den Himmel kommen, dass wir alle dort ankommen, wo Jesus ist, dass wir dahin kommen, wo unsere Sehnsucht hingeht. Für Kolo ist die Sache klar. Die Erdmännchen haben eine Menge Feinde, also Schakale, Löwen und vor allem Greifvögel. Und deshalb muss immer einer Wache stehen, der alles im Blick hat, wenn die anderen nach Nahrung suchen. Und sobald Gefahr droht, dann stoßt er einen Warnton aus und alle rennen dann wieder in den Bau. Das ist sogar in der Wilhelma, kann man das beobachten, obwohl es ja keine Greifvögel da gibt. Aber sobald da entsteht immer einer Wache, sobald ein Flugzeug vorbeikommt, wird ganz kritisch gehört. Und ja, also die sind immer achten immer darauf, dass kein Feind ihnen nähern kann. Und auch für die Gemeinde, wenn wir das Neue Testament lesen, dann fällt uns auf, dass auch wir auf einem Schlachtfeld leben, dass es auch da einen Feind gibt, der uns ständig bedroht. Also Paulus spricht von listigen Angriffen oder Anläufen des Teufels in Epheser 6. Und die beginnen schon zu dem Zeitpunkt, wenn jemand zum Glauben findet. Wir haben, und das ist eben Tatsache, wir haben einen Feind, der uns bekämpft und besiegen will. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher oder Feind, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und da gilt es einfach aufzupassen, gilt es wachsam zu sein, jeder für sich selbst, aber auch für den anderen. Und das ist ja das Kuriose, dass der gefährlichste Gegner des Teufels ist die Gemeinde, sind die Gläubigen, weil sie an den glauben, der ihn bereits besiegt hat. Denn Jesus hat am Kreuz den Teufel und alle Fürstentümer und Gewalten besiegt. Er hat einen Triumph gehalten, so wie Paulus sagt in Kolosser 2, über diese Macht, über alle Mächte der Finsternis. Und er versucht aber trotzdem, alle Möglichkeiten auszunutzen, um Gläubige anzugreifen. Und das müssen wir uns bewusst sein. Also wir leben hier nicht irgendwo in ständigem Dauerurlaub oder wenn es ja nur so vor uns hin, sondern wir sind in einen weltweiten Kampf hineingestellt zwischen Licht und Finsternis. Wir leben auf dem Schlachtfeld und nicht irgendwo in der Karibik am Strand. Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Das Gute aber ist natürlich, dass wir den Sieg bereits haben, dass wir auf der Seite des Siegers stehen durch Christus. Ja, das Schwierige ist für uns, dass wir gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen, gegen eine unsichtbare Armee. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, wie Paulus sagt, sondern gegen geistige Mächte und Gewalten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das macht es manchmal schwierig. Mir geht es manchmal so, dass ich mir überlege, was ist, wenn etwas in meinem Leben geschieht, irgendwelche Probleme auftauchen, Widerstände oder irgendwas, jetzt zu unterscheiden, was ist jetzt Anfechtung, was ist jetzt ein Angriff des Feindes oder was ist halt ganz normales Lebensalltag, wo es auch viele Widrigkeiten und Widerstände gibt. Und das manchmal so auseinanderzuhalten, was uns begegnet, das ist ja gar nicht immer so einfach. Und das kann uns nur der Geist Gottes eigentlich zeigen. Denn es ist ein Unterschied, ob ich vom Feind angegriffen werde oder ob es irgendwie halt so, ja, life as usual ist. Denn wenn der Feind mich angreift, dann darf ich im Namen Jesu widerstehen. Dann habe ich eine ganz andere Reaktion, als wenn es Dinge gibt, die es einfach anzunehmen gilt. Ja, entscheidend ist, wie Paulus sagt, dass wir immer die Waffenrüstung tragen, dass wir die nicht ablegen. Ohne Waffenrüstung sind wir machtlos. Und die brauchen wir, nämlich dass wir mit Jesus verbunden bleiben. Und das gilt auch im Urlaub und in Rente. Also ich habe mal gedacht, Rente, das sei ein anfechtungsfreies Leben. Also habe ich mir nur so mal so kurz gedacht. Aber weil vieles wegfällt, was ja Probleme macht. Naja, also es ist doch anders gekommen, und aber es ist auch schön, aber naja, lassen wir das Thema. Der Teufel geht nicht in Rente, nicht in Urlaub, also er versucht alles Mögliche, um uns irgendwie anzugreifen. Und da ist es wichtig, dass wir gemeinsam kämpfen, gemeinsam statt einsam, dass wir eine Armee, die kann nur siegen, wenn sie zusammenhält, wenn sie beieinander ist, wenn sie gemeinsam vorwärts geht. Wenn jeder irgendwo hinrennt, dann hat der Feind leichtes Spiel. Wir brauchen einander, wir brauchen die gesamte Armee. Und wir kämpfen miteinander, zum Beispiel im Gebet. Römer 15, 30 sagt sogar der große Paulus, helft mir kämpfen im Gebet für mich, dass das Wort Gottes weitergeht. Er wusste sich abhängig von dem Gebetskampf der Gemeinde. Und deshalb versucht der Satan, ist seine Hauptstrategie, die Christen zu spalten, die Armee auseinanderzutreiben. Das ist seine Hauptstrategie. Und wenn er das erreicht hat, dann hat er ein viel leichteres Spiel, als wenn da eine Armee zusammensteht. Ja, ist uns das bewusst? Wir leben auf diesem Schlachtfeld, und dieser Krieg findet vor allem im geistigen Bereich statt. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Alles beginnt letztlich mit irgendwelchen Gedankengebäuden oder Denkfabriken, sagt man heute, oder Ideologien. Zum Beispiel hat der Nationalsozialismus und der Kommunismus eines gemeinsam oder mehrere Dinge. Beide begannen mit einem Gedankengebäude letztlich. Beide stürzten Millionen von Menschen ins Chaos, in den Tod. Und hinter beiden stecken Mächte der Finsternis. Das sind geistige Bewegungen, die in der unsichtbaren Welt ihren Ursprung haben. Und das Gleiche gilt auch für andere Ideologien, Philosophien, Sekten, Religionen. Wenn wir nicht erkennen, dass hinter Religionen auch Geistesmächte stehen, dann können wir auch gar nicht so recht damit umgehen. Wir denken, ja, die müssten doch das irgendwie kapieren und so. Nein, so einfach ist es nicht. Es sind Mächte, die das Ganze steuern. Und diese Geistesmächte sind auch heute besonders aktiv. Ich habe mir so gedacht, vielleicht ist auch diese Pandemie nur ein Ablenkungsmanöver, um durch die Hintertür irgendwelche Infrastrukturen aufzubauen für das antichristliche Weltreich. Die Digitalisierung aller Daten zum Beispiel, die Überwachungs-, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, welche Überwachungstechniken Supermärkte einsetzen, um das Kaufverhalten ihrer Kunden auszukundschaften. Das ist wahnsinnig. Und die Datenschützer kommen kaum hinterher, ihnen das zu verbieten. Zum Beispiel diese Gesichtserkennung, wo man ganz genau dann erkunden kann, wenn du was aus dem Regal rausnimmst, wieder reinlegst und so weiter. Also du wirst völlig durchleuchtet. Diese Technik ist bereits vorhanden. Natürlich will man Geld damit machen und so weiter. Und gleichzeitig eine ideologische Umprägung unserer Gesellschaft, die gerade im Gange ist, ein neues Familienbild, ein weiterer Abbau von Hürden bei der Abtreibung und so weiter. Letztlich will der Satan die Schöpfungsordnung Gottes abschaffen und seine Ziele erreichen. Also es waren nur so meine Ideen, die mir gekommen sind. Das könnt ihr selber überlegen, ob ihr das denkt. Aber es sind auf jeden Fall geistige Mächte, die hier am Werk sind und keine Gegner, die man vielleicht zunächst sieht. Die Menschen, die sind nur Marionetten letztlich. Das Gute ist, was auch der Hebräerbriefschreiber sagt, je mehr diese Entwicklung Fahrt aufnimmt, desto näher ist die Wiederkunft Jesu Christi. Der Showdown der Weltgeschichte ist vielleicht gar nicht mehr so fern. Vielleicht hat schon jemand gesehen, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, ich glaube Teil 3 ist das, wo diese Endschlacht da stattfindet und letztlich hat ja Tolkien das aus der Wiederkunft, das soll ja die Wiederkunft Jesu darstellen. Dieser Showdown der Weltgeschichte, der kommt und dann wird Jesus kommen als der Herr der Herren und der König der Könige. Er wird alle Feinde entmachten und er wird sein Reich aufrichten und mit ihm kommt seine Gemeinde. Und wir werden mit ihm regieren, 1000 Jahre heißt es denn. Was ist das für eine Perspektive? Das ist viel mehr als einfach so nur dahin zu leben. Wir stehen in dieser Auseinandersetzung und wir stehen auf der Seite des Königs. Ja, und weil diese Angriffe alle Christen in gleicher Weise betrifft, ist es nötig, aufeinander zu achten, füreinander verantwortlich zu sein. Bonhoeffer sagt, die Verantwortung ist die Grenze der Freiheit. Wenn ich Verantwortung übernehme, dann kann es sein, ich muss auf eigene Freiheiten verzichten. Aufeinander achten heißt nicht nur im sozialen Miteinander, sondern auch im Bereich des Denkens. Das beinhaltet auch den anderen vor Irrtümern und Gefahren zu warnen und damit verbunden einander zu ermutigen, einander zu stärken, den Weg mit Jesus zu gehen. Es geht darum, dass wir in der Berufung leben, die Gott für unser Leben gedacht hat. Und da können wir sehr wohl einander helfen. Es geht also nicht um eine Mitgliederüberwachung, wie sie bei Sekten stattfindet, sondern das Ziel, warum wir aufeinander achten, das kommt auch in diesem Vers und bei meinem nächsten Punkt, wozu wir aufeinander achten. Es heißt hier, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen. Mein Freund Kolo würde sagen, wir passen aufeinander auf, weil wir eine Familie sind, weil der eine für den anderen da ist und wir uns lieb haben. Wir beschützen unseren Nachwuchs, wir kümmern uns um die Schwachen und sorgen für die Verletzten. Deshalb steht immer einer Wache, damit keiner dem Feind zum Opfer fällt. Das Achthaben ist ein Ausdruck der Liebe zueinander, weil der andere, wenn mir der andere nicht gleichgültig ist, dann achte ich auch auf ihn und mit dem Ziel, den anderen zum Wachstum in der Liebe anzuspornen, heißt es hier, zur Liebe und zu guten Werken. Das ist so ein Gesamtausdruck, der einfach einen lebendigen Glauben umfasst. Galater 5, Vers 6 heißt es, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ein Glaube, der aus der Liebe heraus handelt, darum geht es, dass die Liebe zu Jesus zunimmt und zum Ausdruck kommt in der Tat. Auch das hat Bonhoeffer treffend zusammengefasst. Er sagt, Christsein wird heute, also das hat er damals in den 40er Jahren geschrieben, Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen, im Beten und Tun des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des Christentums muss neugeboren werden aus diesem Beten und aus diesem Tun. Und er hat frühzeitig erkannt, welche Geistesmächte damals im Spiel waren, am Werk waren und hat sich nicht weggeduckt wie viele Christen, sondern ist standhaft geblieben auf diesem Schlachtfeld. So kann Nachfolge eine ganz andere Dimension bekommen. Und wir sehen es ja in vielen Ländern dieser Welt, wo Nachfolge einfach heißt, auch leiden zu müssen. Ja, wie spornen wir uns gegenseitig an? Wie machen wir das? Zum einen, dass wir uns Gottes Wort zusprechen, die Quelle aller Ermutigung und Kraft, das Wort der Wahrheit. Es ist die Quelle der Motivation und Kraft. Wer daraus schöpft, dessen Liebe wird zunehmen und wirksam werden. Aber auch durch das eigene Vorbild. der beste Ansporn ist, wenn ich sehe, wie ein anderer auch vorausgeht, wie er das selber praktiziert. Ich kann nicht andere zu etwas auffordern, was ich selber nicht tue. Oder wie Augustinus es formulierte, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das brennende Herz, das ist wichtig. Aber wenn wir ein brennendes Herz haben, dann wird sich auch dieses Feuer weiterentwickeln, wird sich auf den anderen übertragen, wird andere motivieren. Also brennt, was brennt in uns, was brennt in unserem Herzen? Geht es nur um eigene Dinge oder geht es um das Evangelium? Geht es darum, dass Jesus verherrlicht wird oder geht es nur darum, dass wir gut durchs Leben kommen? Und nur so können auch Alte für die Jungen oder Junge für die Alten jeweils ein Vorbild sein. Und so können wir uns gegenseitig anspornen und eine Ermutigung sein. Ja, dann noch ein dritter Punkt, das sagt uns der Text, wie das in der Praxis aussieht, aufeinander achten. Wie wir aufeinander achten, also die Methode geht es hier. Und da heißt es hier, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern einander ermutigen. Der Schreiber, der warnt davor, das Zusammenkommen in der Gemeinde zu vernachlässigen. Und das war wohl bei einigen so zur Gewohnheit, zur Sitte geworden. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, aus der Gemeinde, die sind nicht aus der Gemeinde ausgetreten, sondern es ging darum, dass sie einfach nicht mehr teilgenommen haben an den Zusammenkünften der Gemeinden. Aus welchen Gründen auch immer. Sie waren ja sehr entmutigt. Manche haben vielleicht gedacht, ah, das bringt ja sowieso nichts und immer das Gleiche. Und meine Probleme, die kommen da sowieso nicht vor. Und ja, also es gibt tausend Gründe. Oder wenn man Streit hat mit jemand, dann ja, will man nicht unbedingt zusammen sein. Und da sagt der Schreiber, der Rückzug ist keine Lösung. Anstatt sich zurückzuziehen, sollen sie einander ermutigen. Und das umso mehr, je mehr der Tag sich naht. Hier ist der Tag der Wiederkunft Christi gemeint. Je näher die Wiederkunft Jesu kommt, desto wichtiger ist das Zusammenkommen, ist diese gegenseitige Ermutigung und diese gegenseitiges Aufeinanderachten. Warum? Weil je näher die Wiederkunft Jesu Christi kommt, desto heißer werden die Kämpfe. Und da dürfen wir uns nichts vormachen. Denn der Feind weiß, er hat wenig Zeit und je weniger er Zeit hat, desto mehr versucht er zu agieren. Also wir brauchen einander. Und diese Gewohnheit, die entwickelt sich auch heute so zunehmend immer wieder, ja, dass man auch natürlich durch diese Einschränkungen noch bedingt, dass man nicht mehr hingeht oder sich das einfach schleifen lässt irgendwie. Es kann viele Gründe geben, warum wir abgehalten werden. Oft sind es ja Zeitgründe, viele Arbeit, müde und was auch immer. Und das ist ja auch alles verständlich. Aber wir dürfen es nicht, wir dürfen die Wichtigkeit des Zusammenkommens nicht unterschätzen. Und auch der Teufel versucht, unser Zusammenkommen zu verhindern, denn das ist gefährlich für ihn. Warum ist es wichtig, das Zusammenkommen nicht zu vernachlässigen? Einmal, es fehlt die gegenseitige Ermutigung. Es fehlt der Ansporn zur Liebe und zur Nachfolge. Und das geschieht, wenn wir uns im Namen Jesu versammeln. Und wir sind darauf angewiesen. Wir brauchen einander. Und noch etwas anderes, was mir wichtig geworden ist, ein zweites. Wer sich zurückzieht, verzichtet auf den Gabenreichtum der Gemeinde. 1. Petrus 4, dient einander mit den Gaben, die ihr empfangen habt. In Bezug auf das Achthaben ist auch hier ganz besonders die Gabe der Geisterunterscheidung gemeint. Wer sich zurückzieht, hat keinen mehr, der ihn warnt. Er hört den Warnton nicht mehr, weil er auf sich allein gestellt ist. Kohler wird jetzt sagen, wir können nur im Rudel überleben. Wer sich von der Gruppe trennt, hat keine Überlebenschance. Er kann nicht gleichzeitig nach Nahrung suchen und die Feinde beobachten. Wer das Rudel verlässt, begeht Selbstmord, würde er sagen. So ist es in der Kalahari. Wir brauchen uns gegenseitig mit unseren Gaben. auch solche, die ermahnen und warnen. Und Gott hat deshalb Menschen berufen zum Wächterdienst. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich ein Dienst, der so in der Bibel bezeichnet wird. Er hat Menschen ausgerüstet. Im Alten Testament waren das die Propheten vor allen Dingen. Zum Beispiel wie Hesekiel. Da heißt es in Hesekiel 3, Vers 17, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Das war der Dienst von Hesekiel und auch vieler anderer Propheten. Die Propheten warnten das Volk vor Abfall, vor Götzendienst und ermutigten sie zur Liebe und zum Gehorsam. Im Neuen Testament sind das als besonderer Dienst jetzt die Hirten und Lehrer, Epheser 4, Vers 11. Und der Wächterdienst gehört zum Beispiel auch zum Aufgabenbereich der Ältesten oder Leiter einer Gemeinde. Das kommt auch im Hebräerbrief vor, Hebräer 13, Vers 17. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Und auch in Apostelgeschichte 20 warnt Paulus vor grausamen Wölfen, die in die Gemeinde eindringen werden. Und dazu werden Älteste eingesetzt, dass sie wachen über die Herde. Apostelgeschichte 20, das ist deren Aufgabe. Und diese grausamen Wölfe, das sind geistige Bewegungen, das sind auch Irrlehrer. Und deshalb ist Gottes Wort überlebenswichtig. Wir brauchen gerade auch in dieser Zeit jetzt ganz besonders das Wort Gottes. Wir brauchen auch biblische Lehre, wir brauchen Apologetik, das heißt den Abwehr von Irrlehren, dass wir erkennen, wo sind auch geistige Gefahren für die Gemeinde. Und wir brauchen auch die Auseinandersetzung mit Zeitströmen. Wir müssen auch aufpassen, dass wir in der Gemeinde nicht immer nur die gleichen Themen wälzen und die Gefahr kommt irgendwoher und wir sehen es gar nicht, weil wir gar nicht darüber reden. Und bedenkt also, Jesus in drei Evangelien wird uns die Endzeitrede Jesu überliefert. Matthäus 24, 25, Markus 13, Lukas 21 und er warnt seine Jünger davor über diese Entwicklung, die kommen wird, weil er sie liebt. Also wir müssen auch über Zukunftsprophetie reden, wir müssen über die Offenbarung reden, wir müssen über die Propheten des Alten Testaments reden, nicht um Angst zu bekommen, sondern weil wir wachsam sein müssen, was uns Zukunft, wer informiert ist, der ist vorbereitet. Aber dieser Wächterdienst ist nicht nur eine spezielle Aufgabe, sondern auch eine Aufgabe für jeden Einzelnen von uns. Jeder von uns hat die Fähigkeit, den anderen zu ermutigen und zu ermahnen, für den anderen Verantwortung zu übernehmen und auch in Liebe zu ermahnen, wenn der andere sich verirrt hat. Galater 6, Vers 1 zum Beispiel, wenn jemand von einem Fehltritt zu einem Fehltritt verleiten lässt, da schaut drauf, dass ihr ihn wieder, die Geistlichen, dass ihr ihn zurechtbringt. Dann heißt, und seht auch selbst darauf, dass ihr auch nicht versucht werdet und so weiter. Also, das ist wichtig. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, was braucht ein guter Wächter? Kohle wird sagen, er braucht drei Dinge. Einmal ein gutes Auge, um den Feind zu sehen, einen erhöhten Standort, um einen Überblick zu haben, ein gutes Unterscheidungsvermögen, um Freund und Feind voneinander unterscheiden zu können. Denn Freund und Feind sehen manchmal sich ganz ähnlich, zum Beispiel bei den Erdmännchen. Der Schwarzbrustschlangenadler sieht dem Kampfadler sehr ähnlich, aber er ist harmlos. Also da lohnt sich nicht zu warnen. Aber diese Unterscheidung, die muss der Wächter haben. Und so brauchen auch geistliche Wächter eine klare geistliche Sicht oder wie Paulus sagt, erleuchtete Augen eures Herzens, einen zuverlässigen Standort, das Wort Gottes, einen Standpunkt, von dem aus sich alles beobachten lässt, und ein geistliches Unterscheidungsvermögen, Hebräer 5, um Gut und Böse, um Freund und Feind voneinander unterscheiden zu können. Ja, und wenn Gefahr droht, dann muss der Wächter seine Stimme erheben und die anderen warnen. Jesaja 58, Vers heißt, das sagt Gott zu dem Jesaja, erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Dann muss der Warnton auch kommen. Denn was nützt ein Wächter, der die Gefahr sieht und warnt das Volk nicht, dann hat er seine Funktion eigentlich nicht wahrgenommen. Ja, und so ist jeder von uns herausgefordert, Verantwortung für sich selbst und für den anderen zu übernehmen. Also denkt an die Erdmännchen. Könnt ihr mal das Bild 1 ein? An unsere Freunde. Das ist jetzt allerdings eine Familie aus der Wilhelma, aber die stammen ursprünglich ja auch aus der Kalahari. Und die sind gemeinsam unterwegs und die achten aufeinander. Das zweite Bild noch. Genau, von diesem erhöhten Standpunkt aus, da ist immer einer, der aufpasst. Ja, gestern hatte ich eine eigenartige Beobachtung. So, ich habe zum Fenster raus, glaube ich, was ganz Komisches gesehen, nämlich, oder was Schönes eigentlich, bei meinem Nachbar auf dem Baum, da saßen zwei schöne Tauben, also so fast weiß, so graue Tauben, so wie ein Liebespaar, so der eine auf dem Ast, der andere auf dem Ast. Ja, also es war vom Baum halt nicht anders möglich. Und da saßen die so und haben gechillt und ihre Gefieder geputzt und so weiter und war schön anzusehen. Plötzlich sind sie so aufgescheucht und sind ein paar Etagen nach oben geflogen. Ich denke, was ist jetzt los und was sehe ich da? Da kommt doch eine Katze den Baum hoch geklettert und dem Tauben entgegen. Also, und die kamen immer höher und sie sind dann ja, da hochgeflogen. Die hat versucht, dann hat sich überlegt, wie weit sie hochkommt. Dann kam noch eine Elster her und wollte den Tauben helfen und hat die angeplökt. Die Katze ließ sich aber nicht rausbringen. Und dann sind die Tauben aber dann weggeflogen und dann war es eben nichts mehr. Aber die Katze ist auf dem Baum sitzen geblieben, wahrscheinlich um aufzupassen, wann wieder ein Vogel kommt. Ja, das hat man natürlich nicht. Da habe ich gedacht, da muss ich jetzt eingreifen. Habe dann versucht, sie runterzuscheuchen, hat nicht funktioniert. Ja, dann habe ich so einen Dreckbolle genommen und habe noch ihr geworfen. Und dann endlich hat sie es kapiert und ist sie runter. Was glaubten die eigentlich, hinter den Vögeln reinzugehen? Aber die Katze hat letztlich keine Chancen gehabt gegen die Tauben, denn sie kann ja nicht fliegen. Also wenn die wegfliegen, dann hat sie verloren. Und so ist auch der Feind Gottes. Der kann uns zwar immer wieder aufscheuchen, aber letztlich hat er keine Chance gegen uns. Letztlich stehen wir auf der Seite des Siegers. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwältigen. Und diese Verheißung haben wir. Und darauf können wir uns verlassen. Und darauf können wir feststehen. Und mit dieser Verheißung dürfen wir jeden Tag rechnen. In unserem persönlichen Leben, aber auch wenn wir den anderen im Blick haben. Wir sind nicht hilflos in dieser Welt. Wir sind auf der Seite des Siegers. Wir gehören zu Jesus. Der Teufel, der hat letztlich keine Macht über uns. Er versucht es. Er kann uns auch beunruhigen, aber er kann uns nicht besiegen, weil Jesus auf unserer Seite ist. Und da ist es wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind und uns nicht trennen lassen. Gemeinsam statt einsam. Lasst uns gemeinsam statt einsam unterwegs sein. Lasst uns aufeinander achten. Amen.